Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und mir gegenüber sitzt wie immer die Jessie. Hi Jessie!
Hi Sarah!
Also normalerweise ist es ja so, dass mir da draußen in der Welt irgendetwas passiert, was mich dann dazu animiert, eine Podcast-Folge, also ein Thema rauszusuchen. Und da bist du eigentlich immer mit dabei. Aber diesmal war es andersrum. Diesmal bist du nämlich auf was gestoßen, wo du dir spontan gedacht hast, da machen wir eine Folge dazu. Schieß mal los.
Also so spontan, doch es war spontan, ich habe nicht damit gerechnet. Mir ist in Insta eine Ausbilderin über den Weg gelaufen, die ein Beitrag erstellt hatte, ein Videobeitrag, ja, was Schub und Tragkraft miteinander zu tun haben oder auch nicht, was es mit Versammlung und mit Schwung und wie die FN sich unterscheidet von der klassischen Reiterei, wie sie das nennt. Ja, auf jeden Fall hat mir das sehr viele, also die Ausführung dessen hat sehr viele Fragezeichen in mir hervorgerufen, in dem Sinne, dass die Äußerungen dazu, wie sich das für mich angehört hat, für mich keinen Sinn ergeben haben. Aufgrund dessen habe ich hier einen Beitrag kommentiert mit Fragen dazu, die sie mir da nicht beantworten wollte. Aber netterweise eine ganze Podcast-Folge dem Thema gewidmet hat. Und dann dachte ich mir, naja, wenn das die moderne Art, sich auszutauschen ist, dann warum nicht? Dann brauchen wir eine Folge dazu, um das aus unserer Seite auch noch einmal klar zu definieren.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir natürlich ein paar Fragen zu dem Thema überlegt. Aber als erstes wollte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, die Jessie und ich, wir produzieren inzwischen ja nicht nur einen Podcast zusammen, sondern wir haben auch Online-Fortbildungen entwickelt, die wir anbieten. Und vor kurzem hatten wir die Fortbildung Gesund Longieren, die Basis. Und das Feedback war, dass es den Leuten natürlich super gefallen hat, aber sie wünschen sich noch mehr Praxisbeispiele. Und dafür haben wir uns jetzt die Reihe Longieren im November, im Dezember.
Im Advent.
So war es ausgedacht, wo wir genau dieses Bedürfnis stillen möchten. Jessie, magst du ganz kurz erzählen, um was es da geht?
Ja, also was wir damit machen wollen oder anbieten wollen, ist ja eine Klarstellung von einzelnen Themen, auf die wir in dem Basiskurs gestoßen sind. Wie zum Beispiel, da kommt halt immer wieder die Frage, auch über Insta, woher weiß ich eigentlich, dass mein Pferd das richtige Tempo hat? Wann ist das Tempo dienlich, um Verbesserung herzustellen? Oder auch mit dem Thema Biegung. Also was ich habe letztes Wochenende hier wieder Reitausbildung gegeben und auch da ist mir mal wieder aufgefallen unter den Teilnehmern, dass das Verständnis für Biegung also ein ganz anderes ist, als wie Biegung am Ende eigentlich aussieht. Dass sie funktional ist. Und auch das Thema Länge im Pferdearbeiten, was ja auch über Insta, was ich in den Stories ja ab und zu schon drin hatte. Also ich merke einfach, dass ein sehr großes Bedürfnis in unserer heutigen Reiterwelt ist, einzelne Themen genauer zu definieren und zu verstehen, wie sie das auf ihr eigenes Pferd anwenden können und auch erkennen können. Das heißt, das, was wir eigentlich damit bezwecken wollen, ist ganz viel Blickschulung, um den Reitern da draußen was an die Hand zu geben, was sie am Ende für jedes Pferd anwenden können, um einfach einen gesunden und positiven Effekt zu erzeugen und das Training nicht mehr oder das Ergebnis der Arbeit nicht mehr dem Zufall zu überlassen.
Genau, und ganz einfach gesprochen wollen wir euch einfach Bilder mitgeben, also auch konkrete Anhaltspunkte, an denen ihr euch orientieren könnt. Ja. Ja, und wir haben uns gedacht, damit es auch wirklich praxisnah ist, wollen wir euch auch die Gelegenheit geben, Videos von euren eigenen Pferden mitzubringen. Wir würden dann vorab einfach welche auswählen und dann würden wir die gemeinsam im Kurs besprechen, dass ihr den maximalen Nutzen habt. Genau, wer jetzt Lust bekommen hat, da mitzumachen, es sind die 3 Donnerstage im Advent vor Weihnachten. Und ihr könnt euch einfach über die Info at trinitystables.de anmelden. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Der Preis ist, glaube ich, auch sehr übersichtlich. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 29,99 € pro Kurs, meine ich.
Ja, und richtig cool, wer alle drei mitmacht,
der kriegt 10% sogar Ermäßigung.
Genau, Ermäßigung drauf. Also es lohnt sich definitiv.
Okay, jetzt aber zurück zum Tragen, zum Schieben und zum Versammeln. Also in diesem Post ging es ja vor allem ums Tragen und Schieben, aber es sind mehrere Begriffe gefallen, die wir dann, glaube ich, nochmal ein bisschen aufdröseln müssen. Aber Jessie, meine erste Frage, warum findest du, dass die Themen Tragen und Schieben denn so wichtig sind? Warum sollte ich da ein Konzept davon im Kopf haben, wenn ich anfange, mit meinem Pferd zu arbeiten?
Also besonders wichtig sind mir diese Begriffe und auch das Nicht-Trennen dieser Begriffe, weil ich selber in verschiedenen Extremen drin war. Also wenn ich aushole, wie ich früher noch Turnier geritten bin, wir hatten es ja vorher kurz am Tisch, da war der Begriff Tragen für mich nicht wichtig. Also da ging es halt um eine Schwungentwicklung und dass das Pferd kraftvoll von hinten durch den Körper quasi antritt. Aber der Begriff Tragen hat damals Tragkraft hatte für mich keine große
Bedeutung.
Ja. Nee, also kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann, ja, dann kam ich ja in ein anderes System rein, das sich nach der Definition der besagten Dame mehr an der altklassischen Reiterei orientiert. Und plötzlich hat der Begriff der Tragkraft ganz viel Bedeutung bekommen, nur dass das gleichgesetzt war oder in Zusammenhang gebracht wurde mit Versammlung.
Und da möchte ich ganz kurz einhaken, wenn man sich jetzt vorstellt, dass nur Pferde tragen können, die versammelt sind, dann möchte man einen Blick in die Reiterwelt werfen und müsste dann ja eigentlich feststellen, dass 99,5% der Pferde ihre Reiter eigentlich nicht tragen könnten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Genau, hatte der Begriff Tragkraft ganz viel Stellenwert und Schubkraft war plötzlich ganz böse. Mhm. Also das... Es ging darum, ganz viel erstmal nur an dieser Tragkraft zu arbeiten. Ja, das Problem, wenn man dann so intensiv, also ich bin glücklicherweise ja dann doch sehr turniermäßig geprägt und gestartet mit der Reiterei, was für mich immer klar war, egal was ich reite, egal wie langsam in Anführungszeichen, ich muss immer die Kraft von hinten nach vorne übertragen. Und mit meinen Schülern ist mir allerdings, und auch wenn ich Schüler aus dem System beobachte, die diese Prägung nicht haben, ist mir dann sehr stark mit der Zeit aufgefallen, was alles nicht mehr funktioniert, wenn man nur ins Tragen denkt und das mit Versammlung gleichsetzt oder einer vermeintlichen Versammlung.
Jessie, vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, bevor du es weiter ausholst, wo wir einmal kurz definieren, was ist für dich Tragen, also die Tragkraft. Und was ist für dich Schub? Was sind die zwei Dinge? Vielleicht können wir es einmal klarstellen.
Okay, also Schubkraft ist die Kraftübertragung von beiden Hinterbeinen auf die Wirbelsäule, über die Wirbelsäule nach vorne und dadurch eine entstehende Schulterfreiheit.
Okay, und die Tragkraft?
Die Tragkraft ist im Endeffekt die Kraft, die mit der Vorhand verwaltet, also diese Schubkraft, die mit der Vorhand verwaltet werden kann und den Abstand zum Boden quasi vergrößert für den Rumpf und die Widerstandsfähigkeit sozusagen sich gegen Druck, der von oben kommt, wenn wir jetzt das Reitergewicht nehmen, die Widerstandsfähigkeit des Körpers, diesem Druck zu antworten, ihn mindestens auszuhalten beziehungsweise zu erwidern mit Gegendruck. Weil das Pferd muss sich ja nach oben gegen den Reiter eigentlich ausdehnen.
Genau, ich glaube, der zweite Teil, der war jetzt relativ eingängig. Den ersten wiederhole ich nochmal, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere darüber stolpert. Zum ersten Teil hast du gesagt, also das mit der Tragkraft ist, glaube ich, zu verstehen. Das Pferd muss einen tragen können, vielleicht sogar den Druck, den man durch sein Gewicht hat, erwidern können. Der erste Teil war, das gelingt dem Pferd, indem er die Schubkraft über die Vorhand schafft, umzuwandeln oder umzuleiten oder
ja,
zu
also da die Hinterhand entwickelt quasi oder generiert Energie und Kraftübertragung vom Hinterhuf, was sich durch den Körper durchzieht, über die gesamte Wirbelsäulenkette und die Vorhand braucht die nötige Freiheit, um das zu verwalten.
Ganz kurz. Freiheit bedeutet das für dich Freiheit? Ich glaube, im Sinne von, das Pferd kann besonders weit die Vordergliedmaßen nach vorne schaufeln? Oder was bedeutet Freiheit der Vordergliedmaße für dich?
Na, dass die Rumpfträger flexibel genug sind, diesen Rumpf zwischen den Vorderbeinen auch zu bewegen, um einen Schutz auf das CTÜ auch zu liefern. Und das, also von der Bewegung her, sehen wir halt ein Vorderbein, das länger vom Boden wegbleiben kann und ausgehalten, also nicht dieses Abgehakte, was man aus dem großen Sport zum Beispiel kennt, wo die Pferde so spastisch schon fast die Vorhand verwenden. Aber da sieht man auch ganz viel, dass das Schulterblatt eigentlich fixiert ist am Rumpf und nur unten ab Ellbogen eine Ausweichbewegung stattfindet.
Also du hast mich gerade so ein bisschen verständnislos angeguckt, warum das erklärenswert ist. Ich versetze mich ja immer ein bisschen so in die unterschiedlichen Vorkenntnisse unserer Hörer. Und ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob allen so ganz klar ist, was unserer Meinung nach die Funktion der Vorhand ist. Also vielleicht kannst du es, du hast es ja gerade schon erwähnt, ich bin mir nicht sicher, vollumfänglich, oder denkst du, man muss es vielleicht nochmal einfacher erklären, Jessie, um alle abzuholen? Vielleicht kannst du nur ganz kurz erwähnen, was die Rumpfträger sind und was das CTÜ ist, weil da nochmal zwei komplizierte Begriffe gefallen sind.
Das CTÜ ist die Hals, also der Übergang von Hals zu Brustwirbelsäule. Da haben wir auch eine andere Folge dazu, wo wir nochmal drauf eingehen, auf die anatomischen
Vielleicht
Strukturen.
Vielleicht hat die jemand nicht gehört. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber könnte es sein.
Dann empfehle ich nochmal, die Folge nachzuhören. Auf jeden Fall anatomisch angelegt ist es so, dass das CTÜ eigentlich ein sehr verletzlicher Bereich ist, weil da wenig Strukturen sind, die das Ganze tatsächlich schützen. Deswegen ist es wichtig, dass die Rumpfträger, also das sind die Muskeln, die quasi den Rumpf, also den Brustkorb zwischen den Schultern aufhängen. Ja, und eher wie so ein Sprungtuch kann man sich das vorstellen, dass die arbeiten, dass der Rumpf zwischen den Schultern nicht festklebt, sondern ja, schon eine schwingende Bewegung eigentlich hat.
Und das ist, glaube ich, jetzt nur um es nochmal zu sagen, das, was die Jessie mit Freiheit in der Arbeit der Schultergliedmaße meinte, dass eben diese Rumpfträger so gut arbeiten, dass dieser Rumpf dort frei gleiten kann und eben...
Ja, also das, was halt passiert ist, wenn genügend Kraft von hinten kommt, Schubkraft, dann stabilisiert die Kraft der Hinterhand die Wirbelkette, wo ja der Rumpf dazugehört. Und die Vordergliedmaße bekommt bekommt die Möglichkeit, durch die Kraft, die von hinten wirkt, diesen Rumpf quasi nach oben mehr wegzudrücken vom Boden, also den Abstand zum Boden zu vergrößern, und kann dann anfangen, frei auch zu pendeln, zu schwingen.
Okay.
Und dann sehen wir am Ende eine Vorhand, die gleich lang wie die Hinterhand am Boden ist, weil sonst haben wir oft so Phasenverschiebungen, dass die Vorhand länger am Boden stehen bleibt wie die Hinterhand. Und Schulterfreiheit ist im Endeffekt, die Schulter kann länger vom Boden, also die Vordergliedmaße kann länger vom Boden wegbleiben.
Meine zweite Frage nach dieser Definitionsfrage wäre jetzt gewesen, wie Schub und Tragkraft zusammenhängen. Das hast du jetzt aber eigentlich
schon erklärt,
genau. Aber ich hake nochmal an einer anderen Stelle ein. Das hast du nämlich ganz am Anfang gesagt. Du hast aufgefallen, dass Leute, die nicht mit diesem Selbstverständnis sozialisiert wurden, dass die Schubkraft immer erhalten bleiben muss und sich dann in Systemen bewegen, wo die Pferde vielleicht auch sehr langsam geritten werden, wo eine sehr langsame Bewegung kultiviert wird, dass denen die Schubkraft oft verloren geht und das wahnsinnig viele Probleme hervorruft. Welche? Oder anders gefragt, warum ist die Schubkraft so wichtig?
Die Schubkraft ist der Antrieb. Ohne Antrieb haben wir keine Bewegung, und dann muss die Vorhand versuchen, die Schultergliedmaße oder den ganzen Körper nach vorne zu stemmen. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Vorhand.
Das heißt, wie sieht ein solches Pferd aus, dem quasi...
Eine klassische Trageerschöpfung.
Und naja, ich glaube, damit ist das...
Und symptomatisch sind es halt Pferde, die dann irgendwann mit der Lunge reagieren. Die mit dem Magen-Darm-Trakt Probleme haben. Also da fängt dann auch sämtliches Stoffwechselentgleisen an.
Und nochmal anders gefragt, weil jetzt weiß ich zufälligerweise aus eigener Erfahrung, dass ein Reiten mit wenig Schubkraft trügerisch ist, weil sich's manchmal ganz angenehm anfühlt.
Es fühlt sich sogar sehr oft ganz angenehm an, weil man es nicht mit Kräften zu tun hat, die man in sich selbst aufnehmen und verwalten können muss.
Ja, und das ist jetzt eine gefährliche Sache, finde ich, weil was sich für einen selber erstmal sehr gut anfühlt, nicht besonders gut ist. Also was, wie fühle ich jetzt, wenn ich selber kein gutes Bewusstsein dafür habe, dass mir gerade die Schubkraft verloren geht, beziehungsweise andersrum gefragt, wie spüre ich, dass ich genug Schubkraft habe?
Das ist die Ausdehnung des Pferdes nach vorne. Also im Grunde, wenn das, also es ist auch wichtig, den Sitz des Reiters dabei zu beachten, weil man könnte das jetzt verwechseln, ne? Wenn man die Turnierreiter anschaut, dann reiten die ja schon mit sehr viel Schub, ne? Die sind da extrem viel mit dem Bein dran, ihr Pferd irgendwie nach vorne zu bewegen, die Hälse aber super kurz und die Pferde haben irgendwie ja ihre komischen abstrakten Bewegungen. Das liegt aber daran, weil der Sitz dieser Reiter die Pferde zwingt, den Schub Richtung Boden, also vorne unten zu richten. Und das ist das, was am Ende die Pferde verschleißt und ungesund ist. Das heißt, die Schubentwicklung des Pferdes sollte minimum horizontal stattfinden und eigentlich vorwärts-aufwärts. Das hat man letztes Mal, glaube ich, schon den Begriff vorwärts-aufwärts. Das heißt, wenn das Pferd... Also da gibt es unterschiedliche Fraktionen. Es gibt die mit einem instabilen LSG in Flexion. Das heißt, das ist diese abgeschlagene, steile Gruppe, wo sich das Becken so hinterm Reiter so hochzieht. Da sitzt man drauf und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man muss dieses Pferd sehr stark nach vorne schicken. Also man kann quasi mit dem Treiben gefühlt gar nicht aufhören. Das sind übrigens die Pferde, die dich sehr bequem sitzen lassen, in dem Moment, wo du die Untertoure gehen lässt. Aber das sind auch Pferde, die vom Hals her nicht greifbar werden. Also die sind sehr verkürzt im Hals, die gehen überhaupt nicht an Zügel ran, die geben da sehr viel nach. Und in dem Moment, wo die Pferde das anfangen, das ist der Punkt, den du jetzt vorhin geschildert hast, wenn die anfangen, in Schub zu gehen, also in diese Ausdehnung, dass das Pferd, was hinter dir quasi die ganze Zeit herläuft, mal ans Bein rankommt oder sogar vors Bein, fühlt sich erstmal unangenehm an, weil der Rücken einfach super fest ist. Also die Muskulatur. Und das ist das, was es unangenehm macht. Nur wenn das Pferd mal gelernt hat, sich zu stabilisieren in Ausdehnung, dann fühlt sich das, also dann ist das ein kraftvolles, weiches Sitzen wieder. Also das ist quasi von einem sehr einfach auszuhaltenden Zustand für den Reiter zu unangenehm vom Rücken, weil die Muskulatur eine Haltearbeit mit übernimmt, die sie eigentlich nicht hat. Und wenn das wieder aufhört und das Pferd in dieser Ausdehnung sich quasi unter dir stabilisiert, dann wird es wieder super angenehm, aber dann hat man auch ein krasses Powerpaket unter sich.
Aber das super angenehm ist jetzt, finde ich, ein bisschen vage. Kannst du ein bisschen näher beschreiben, was fühle ich in der Hand, was fühle ich im Sitz? Einfach, dass man ein Gefühl dazu hat. Ich finde es immer so wichtig, ein Gefühl dazu zu haben, weil die meisten Leute sehen sich ja nicht beim Reiten. Ich zum Beispiel habe keinen Spiegel, ich muss mich auf mein Gefühl verlassen. Also
das Untertourige oder das Pferd, das zu wenig Kraft liefert, das geht, wie gesagt, nicht an den Zügel ran. Das wird auch über den Zügel überhaupt nicht greifbar und ich rede jetzt nicht, also das darf man nicht verwechseln, das ist kein, dass das Pferd an deiner Hand irgendwie krass zieht oder so, oder so ein ekelhafter Druck in den Händen, dass du das Gefühl hast, du brauchst Handschuhe, sonst reißt deine Haut oder was. Und das Pferd, das dann anfängt, nach vorwärts, aufwärts zu gehen, das dehnt sich weich gegen die Hand aus und durch diesen weichen Zug, der dann zwischen deiner Hand und dem Pferd entsteht, fängst du an zu spüren, wie die einzelnen Hinterbeine eigentlich abdrücken. Also du merkst es in deinen Händen dann quasi, wie die durch den Körper durcharbeiten bis zur Hand hin. Und das Pferd stabilisiert, also dein Oberkörper kann extrem gut loslassen. Es ist super unanstrengend, dann dich selbst zu halten, weil das Pferd dich in die Bewegung mitnimmt.
Kann ich auch langsam reiten und trotzdem genug Schub haben?
Ja.
Oder schließt sich das also nicht aus?
Nein, es schließt sich nicht aus. Aber dafür braucht es halt mehr Kraft. Mhm. Also umso weniger Kraft ein Pferd hat, umso weniger gut wird es halten können, wenn es also mehr Richtung Versammlung geht.
Das heißt, am Anfang können wir uns die Sache mit dem Schub einfach erleichtern, indem wir ein höheres Tempo wählen.
Oft ist es ein etwas höheres Tempo, aber es ist nicht zu verwechseln mit Rennen, weil das Spannende ist, in dem Moment, wo die Pferde anfangen, horizontal die Kraft zu liefern, die rennen erstmal mit Schub, wenn es vorwärts, also wenn die Energie nach vorne unten geht. Und in dem Moment, wo sich das aufrichtet, werden die langsam, weil sie dafür nämlich keine Kraft haben.
Da fällt mir unsere Folge ein, das Pferd fleißig vorwärts schicken. Wir haben schon mal über Tempo gesprochen.
Ja, also die werden tatsächlich langsamer, umso mehr sich das vordere Teil aufrichtet, umso langsamer werden die tatsächlich.
Okay, jetzt waren wir ziemlich ausführlich mit der Schubkraft beschäftigt. Doch eine Sache, die hast du nämlich ganz kurz gestreift und das glaube zum Abschluss muss ich dich das nur fragen. Kann ich auch mit zu viel Schub reiten und wenn ja, was passiert dann?
Ja, kann man. Zu viel, also vor allen Dingen dann, wenn das Pferd nach vorne unten schiebt. Das passiert dann gern im Trab. Passiert auch im Galopp, aber im Galopp ist es für die Pferde dann auf Dauer nicht so einfach zu erhalten, weil wenn der Galopp anfängt, aufwärts zu springen, also man muss im Galopp dann tatsächlich die Pferde noch mehr vorwärts reiten, dass die anfangen, den Galopp springen zu müssen und nicht dem Schwerpunkt quasi hinterher zu laufen in einem galoppähnlichen Zustand. Mhm. Im Trab kann man zu viel Schub geben oder entwickeln, wenn das Pferd nicht in der Lage ist, sich im Rumpf horizontal aufzurichten. Und dann muss ich das erstmal entwickeln, die Kraft über den Galopp.
Und was passiert jetzt, wenn ich längerfristig mit zu viel Schub reite?
Und dann mache ich die Vorhand kaputt. Also je nachdem, ob ich ein Pferd habe, wo ich vorne sehr stark an der Hand gegenhalte, dann mache ich halt Genick und CTÜ kaputt. Mhm. Und wenn ich das nicht tue und das Pferd da vorne freilasse, dann muss ja die Schulter das alleine abfangen. Und das ist dann das, wo mir die Vordergliedmaße einfach irgendwann aufgeben wird. Das ist ja das, was letztendlich im Sport ja wahnsinnig viel passiert, ne? Dass die mit Fesselträgerschäden, Arthrosen in den Zehengelenken, all diese Sachen halt ankommen.
Ja, ich hake da jetzt nur so ein, weil wir wollen jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, als ob dieser Schub, der ja so wichtig ist, nicht auch seine Tücken hat. Also wir wollen jetzt nicht, dass aufgrund von unserem Podcast die Leute aufsteigen, ihre Pferde durch die Halle schreddern und ihr dann alle mit Fesselträgerschäden beim Tierarzt aufschlagt.
Also die Schubentwicklung muss schon auch angepasst sein an die Fähigkeiten, die die Vorhand hat, das zu verwalten.
Ja, und du hast vorhin ja schon den Begriff gesagt, horizontal oder eher nach oben gedacht. Ich habe jetzt kurz überlegt, wer sich jetzt unsicher ist, der könnte sich doch auch gut mal filmen, um zu überprüfen, wo sein Schub hingeht. Und das könnte man wie machen, Jessie? Also was könnte man da gucken auf so einem Video oder wenn man sich vielleicht sogar einen Screenshot macht, sich das Bild anguckt von seinem Pferd?
Also wichtig ist, dass der Hals nicht beachtet werden darf, sondern es muss die Rückenlinie beachtet werden, quasi von der Brustwirbelsäule bis hinten zur Kruppe. Und wenn die Kruppe höher kommt als wie vorne der Brustteil, dann ist das einfach unpassend. Oder man sieht es bei manchen Pferden auch am Schultergelenk. Wenn das nicht in der Lage ist, also geöffnet, gestreckt zu fußen, sondern das Schultergelenk so zusammenfällt und so spitz nach vorne kommt, gibt es ja auch ein paar Reitfraktionen, die da prädestiniert dafür sind, das zu entwickeln. Die Pferde haben keine Möglichkeit, in der Vorhand stabil nur irgendwas aufzuhalten.
Und da kommen wir jetzt zu unserem Insta-Kanal, weil ich glaube, da kannst du ein paar tolle Bilder oder Videos einstellen oder wo man das so ein bisschen sehen kann. Okay, jetzt waren wir sehr lange bei der Schubkraft. Ich möchte aber noch ganz kurz auf die Tragkraft zurück. Ich glaube, dass jeder will, dass sein Pferd einen tragen kann. Das müssen wir jetzt hier nicht grundsätzlich diskutieren. Aber wir haben vorhin schon angedeutet, dass es in letzter Zeit uns häufiger begegnet, dass Tragkraft und Versammlung einfach gleichgesetzt werden. Kannst du die zwei Begriffe vielleicht nochmal voneinander trennen?
Ja, also Versammlungsfähigkeit des Pferdes ist ja im Endeffekt das länger Aushalten einer Bewegung und das Pferd in sich mehr zu runden. Also dass der Teil der Selbsthaltung einfach mehr ausgeprägt ist und das Pferd die Bewegungen langsamer und aushaltender, akzentuierter ausführen kann. Das wäre Versammlung. Und die geht durchs ganze Pferd, aber es ist vor allen Dingen im Trab und im Galopp die Fähigkeit, wie das Pferd es auch schafft, mit der Hinterhand, mit einer korrekten Hankenbeugung unter den Schwerpunkt reinzufedern.
Und da frage ich dich gleich, Jessie, Entschuldigung, jetzt hoffe ich, dass ich dich nicht an der falschen Stelle unterbrochen habe. Muss sich mein Pferd versammeln können, damit ich es gesund reiten kann?
Nein.
Weil?
Weil das Problem von, also Versammlung und Tragkraft sind unterschiedliche Dinge, weil die Versammlungsfähigkeit, die das geschmeidig machen und die Beweglichkeit der Hinterhand begünstigt. Und die Tragkraft oder die Tragekompetenz ist die Art der Stabilisierung der Rumpf, also vom Rumpf und Lendenwirbelsäule und der Kraft der Vorhand. Und das ist das Problem, wenn viele Reitkonzepte Versammlung und Tragen gleichsetzen, weil die denken, alle das Gewicht muss nach hinten. Das ist das Problem.
Und wir haben in einer anderen Folge, ich weiß nicht mehr in welcher, glaube ich, schon mal erklärt, warum es anatomisch unmöglich ist, dieses Gewicht tatsächlich nach hinten zu verlagern. Ja. Also das ist dann leider auch was, an dem kann man sich dann ein ganzes Leben abarbeiten und es wird...
Ja, also das dauert halt dann auch gar nicht so lang, weil das Leben des Pferdes wird unter Umständen massiv verkürzt.
Warum findest du das so problematisch?
Was denn?
Wenn du jetzt sagst, das Leben wird dadurch verkürzt, dann gehen wir davon aus, dass dieses Konzept, das Pferd hinten zum Tragen zu bringen, Schäden
hervorruft. Es macht das Pferd massiv kaputt. Auf allen Ebenen, vom Rücken. Und ich meine, in der ganzen Wirbelsäulengeschichte haben wir unser Rückenmark drin. Da sitzt die Zentrale letztendlich, die ursächlich ja für alles am Ende ist, für das, wie der ganze Körper reagiert. Wir haben ein ultra gestresstes Pferd. Ich denke, der ein oder andere weiß vielleicht, was ein erhöhter Cortisolspiegel in einem anrichten kann, weil das ist ja unsere Gesellschaft mittlerweile so ein bisschen...
Ich muss jetzt nochmal genauer nachhaken, Jessie, einfach damit man sich das vorstellen kann, weil es ist ja schon eine These, die manche vielleicht aufhören lassen wird. Warum ist es für das Pferd so stressig, wenn man versucht, das Gewicht nach hinten zu verlagern?
Das entspricht nicht der Natur. Die Natur des Pferdes ist darauf ausgerichtet, vorne das Gewicht zu tragen, sonst wäre das Pferd ja gar nicht so gebaut, wie es gebaut ist. Mhm. Und alles, was nicht der Natur entspricht, wird auf kurz oder lang ein System schädigen, weil jeder Organismus hat ja einen Grund, warum er so gebaut, konzipiert ist, wie er ist. Und alles, was da dagegen wirkt, quasi schwächt das System. Das System wird eine Zeit lang kompensieren, aber irgendwann wird es nicht mehr funktionieren.
Okay, das heißt, du würdest dazu auffordern, die Sachen getrennt zu behandeln. Die Vorhand ist zum Tragen da, die Hinterhand ist zum Anschieben quasi da.
Der Unterschied ist halt, dass dieses Konzept mit das Gewicht muss nach hinten ist halt ein Konzept der Biomechanik mit den Hebelgesetzen. Und das Konzept mit die Hinterhand ist für die Schub- und Energieentwicklung, Kraftentwicklung da und die Vorhand für die Verwaltung. Ist eigentlich ein Konstrukt oder ein Erklärungsmodell aus der Biotensegrität.
Und jetzt noch eine letzte Frage zu dem Thema Tragen, Versammeln. Das heißt, deiner Meinung nach ist das Versammeln, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich nur dazu da, die Hinterhand geschmeidiger zu machen? Oder was für einen höheren Zweck hat die Versammlung dann für dich?
Die Hinterhand wird geschmeidiger und das Pferd kann Bewegungen kraftvoller ausführen, weil die Schwerpunktverlagerung von weiter vorne zur Körpermitte ja im Endeffekt auch in einem starken Trab, wenn der korrekt ausgeführt wird, und das ist ja keine versammelnde Lektion, auch eigentlich, wenn das Pferd vorwärts, aufwärts geht, mehr zur Körpermitte hin verlagert worden ist.
Das heißt, ich muss mein Pferd nicht versammeln, um es gesund zu halten, aber wenn ich eine ausdrucksvollere Bewegung mir wünsche, dann muss ich Richtung Versammlung arbeiten.
Ja, dann muss man an Kraft. Kraft und Koordination arbeiten.
Okay.
Aber das ist immer die Folge von genügend Kraft überhaupt in den Körper zu holen. So, wenn ich keine Kraft in den Körper reinbringe, die ich dann lerne zu verwalten, dann wird es nicht funktionieren.
Und damit meinst du jetzt, dass auch eine Versammlung ohne Schub nicht möglich ist?
Ja.
Puh, okay. Dann würde ich sagen, falls ihr dazu jetzt Fragen habt, ich hätte nämlich noch tausende, scheut euch nicht, uns die zu stellen. Ich würde gern noch auf eine andere Sache eingehen. Ich habe mir den Podcast, um den es hier geht, auf den wir hier quasi antworten, auch angehört. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die mir nicht, also wo ich mir dachte, das würde ich gerne ansprechen, Jessie. Da wurde nämlich gesagt, dass es Theorien nur Theorien sind und dass man Theorien auch immer anders auslegen kann und dass es wenig Sinn macht, sich so stark mit Theorien auseinanderzusetzen und dass es dann eigentlich eher auf die Praxis ankommt. Und mein Gedanke, den ich halt sofort hatte, und da würde ich dich jetzt auch um deine Meinung fragen, war, die Theorien hat man ja nicht der Theorien willen, sondern man braucht ja in seinem Kopf eine Vorstellung davon, wie eine gesunde Bewegung ausschaut und was Kennzeichen von einer gesunden Bewegung sind. Und wenn ich davon kein klares Konzept habe und auch kein klares Konzept habe, wie ich unterschiedliche Begriffe definieren, dann hat sich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie reite ich denn dann? Also was sind dann meine Kriterien? Jessie, was für Gedanken hattest du zu dieser Aussage?
Ich finde die Aussage gefährlich, weil das exakt dem Bild, das wir heute draußen sehen, entspricht. Es gibt ganz klassisch vorgefertigt, zu all diesen Begrifflichkeiten gibt es eine Definition. Und das Problem ist, wenn man kein klares Bild definiert, wie gesunde Bewegung aussieht, egal welcher Reitweise man angehört, dann fehlt eben genau das. Es fehlt ein genauer Plan. Man weiß nicht, wo arbeite ich tatsächlich drauf hin. Und irgendwann kommt man dann in eine Sackgasse. Ich war da ja genauso drin vor Jahren. Und ich habe auch angefangen, für mich das Bild von gesunder Bewegung, weil ich so viele Pferde beobachtet habe und ja auch komplett zerstörte Pferde, die darauf angewiesen waren, sich wieder gesund bewegen zu können, das einfach dementsprechend zu verstehen. Und dann spielt die Reitweise keine Rolle, weil einfach nur klar die Bewegung halt definiert sein muss. Und ich finde es fatal, wenn man sagt, das ist unwichtig und das ist Auslegungssache, weil das spiegelt genau das, was heutzutage draußen ist, wieder. Und ich würde mal sagen, wir haben viel zu viele Pferde, die eigentlich Anzeichen von einer Trageschwäche oder Trageerschöpfung zeigen. Wir haben viel zu viele stoffwechselkranke Pferde und das neueste Ding sind ja die ganzen Lungenpferde. Also es ist ja inzwischen ein Pferd, das quasi nichts mit der Lunge hat, ist ja außergewöhnlich.
Ja,
das hängt alles zusammen für mich.
Ja, also ich habe schon das verstanden mit dem, man kann sich in den Theorien natürlich auch verlieren ein bisschen. Oder ich habe verstanden, glaube ich, dass tatsächlich ja Theorien, naja, wir können sehen es ja jetzt, also wir haben eine andere Begrifflichkeit von Tragen und Schieben, als jetzt vielleicht im anderen Podcast so rüberkam, oder wir haben es anders verstanden. Ja, aber mir kam einfach so in den Sinn, dann wird auch das Lektionenreiten eigentlich zur reinen Hülle. Dann sind wir eigentlich bei dem Bild angelangt, das wir im Sport haben. Das heißt, wir haben ein Schulterherein, das eigentlich eine Karikatur von dem Schulterherein ist. Ja. Weil das Schulterherein ja eigentlich entstanden ist, um eine Bewegungskompetenz zu erzielen und nicht eine Form zu erfüllen, ohne dass die Bewegungskompetenz da ist, oder?
Ja.
Kann man so sagen. Ha, ja. Gut. Ja, auch da würden uns natürlich eure Gedanken interessieren. Wie haltet ihr es mit den Theorien? Beschäftigt ihr euch mit klassischen Reitlehren oder vergleicht ihr Definitionen vielleicht auch und kommt ihr zu bestimmten Schlüssen?
Das Problem ist halt, wenn man sich auch mit Theorien beschäftigt, also das ist ja erstmal Wissen, was man sich da einbläut, aber wenn dieses Wissen nicht auf ein ganzheitliches Begreifen stößt, dann ist es am Ende halt nur totes Wissen. Und das ist das, was ich so ein bisschen rausgehört habe. Ne? Es wird dann eine Definition hergezogen und man schaut sich das Ganze an und dann denke ich mir ja, wo? Und das sehe ich aber bei vielen Reitern. Also da passt einfach das gesprochene Wort, passt nicht zu dem, was man sieht. Und egal in welcher Reitweise ich gerade vom Training dran war, wenn du die alle reden hörst, die reden alle vom selben. Aber die Pferde sehen so unterschiedlich aus, als hätten die nichts miteinander zu tun. Also da frage ich mich immer, wie funktioniert das, wenn doch alle vom gleichen reden? Und das Problem ist, dass keiner sich mehr damit auseinandersetzt, was die Definition von einzelnen Begrifflichkeiten ist. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass die Begriffe definiert sind in dem, was sie hinterher, wie die auszusehen haben. Und da ist ein schönes Buch letztendlich, was das gut erklärt, Hans von Heidebreck, die Gebrauchshaltung.
Ja, also ich kenne ja auch viele Begriffe, wo ich dann immer wieder ins Grübeln komme, was bedeutet das jetzt eigentlich? Dann komme ich oft ins Grübeln, wie fühlt sich das an? Und manchmal komme ich dann an den Punkt, wo ich mir denke, das war damit gemeint. Aber dieses Stadium habe ich bisher nur bei sehr wenigen Begriffen erlangt. Okay, in dem Sinne, glaube ich, können wir die Folge schließen, indem wir euch Mut machen, euch vielleicht doch, also das ist ja eigentlich auch das, was unser Podcast will, dass man kritisch den einen oder anderen Begriff hinterfragt, den man hört und den man selber vielleicht auch oft benutzt. Und wenn man dann ganz kritisch in einer stillen Minute in sich reinhört, weiß man eigentlich nicht so genau, was es bedeutet. Also da einfach wollen wir Mut machen, euch durchaus mit Definitionen aus klassischen Lehrbüchern zu beschäftigen und das für euch selber auch mit Leben zu füllen, beziehungsweise eure Trainer auch einfach mal ganz kritisch zu fragen, was heißt das konkret?
Ja, und wer sich dann immer noch nicht ganz sicher ist oder alle anderen, sind herzlich eingeladen, unsere Kurse zu besuchen, weil wir das da natürlich ganz bildhaft erklären und auch genügend Zeit geben, um einzelne Sachen ja, also auf Fragen einzugehen und das nochmal intensiv zu beantworten.
Ja. Okay, in dem Sinne, lasst uns wissen, ob euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Jessie wird sich eben bemühen, jetzt gerade zum Tragen und Schieben was bei Insta einzustellen, um das Ganze auch gratis quasi etwas zu bebildern, damit jeder eine bessere Vorstellung hat. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Thema steht noch nicht fest. Wir schauen mal, was uns so begegnet.
Naja, wobei wir können die eine Folge eigentlich machen.
Stimmt, wir hatten überlegt, vom triebigen Pferd zu sprechen. Vielleicht wird's das. Lasst euch überraschen. Okay, Jessie, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.